Nun sind wir schon zum zweiten Gottesdienst angekommen und wollen nun hören, was Gott uns durch sein Wort zu sagen hat. Ich lese uns einen Abschnitt aus Hebräer 3, die ersten 6 Verse. Hebräer 3, das wollen wir jetzt mal aufschlagen und mitlesen. Derhalben, ihr heiligen Brüder, die ihr mitberufen seid durch die himmlische Berufung, nehmet wahr des Apostels und hohen Priesters, den wir bekennen, Jesus Christus, der da treu ist dem, der ihn gemacht hat, wie auch Mose in seinem ganzen Hause. Dieser aber ist größerer Ehre wert, denn Mose, so viel größere Ehre, denn das Haus der hat, der es bereitete. Denn ein jeglich Haus wird von jemand bereitet, der aber alles bereitet hat, das ist Gott. Und Mose war treu in seinem ganzen Hause als ein Knecht zum Zeugnis des, das gesagt sollte werden. Christus aber als ein Haus über sein Haus. Des Haus sind wir, so wie anders das Vertrauen und den Ruhm der Hoffnung bis ans Ende festhalten. Gottes Wort spricht ja von dem Haus Mose, von dem Haus des Herrn Jesu. Das Thema lautet in dieser Nachmittagsstunde 3 Häuser. Wir wollen da als erstes das natürliche Haus kurz betrachten, dann das Haus Moses und dann als drittes Haus das Haus Gottes. Der Schreiber sagt, ein jegliches Haus wird von jemand bereitet. Und so ist das. Und Menschen bauen, und manch einer unter euch hat auch schon ein Haus gebaut, der aber alle Dinge erbaut, so heißt es hier, das ist Gott. Wir haben da einmal das Haus als unsere irdische Wohnung. Wir benötigen hier in unseren Breitengraden ein Haus als Wohnung. Es bietet uns Schutz und hier ist es auch warm und behaglich im Winter, dass wir geschützt wohnen. Und das ist auch unser Lebensbereich, unser Haus, wo wir schlafen, wo wir essen, wo wir zusammen sind und noch mehr. Es ist unser Heim. Wir fühlen uns heimisch und sicher. Und das besonders dann, wenn es ein christliches, harmonisches Haus und Heim ist. Ist es nur ein Haus, wo Zank und Streit ist, dann kann man es nicht so recht vielleicht als Heim bezeichnen. Dann ist das vielleicht nur ein Haus, aber nicht dieses heimische, dieses Wohlfühlen. Das Heim, es ist also uns immer wieder angenehm, vertraulich und behaglich. Und manche wohnen eben im Haus, aber es ist nicht diese Vertraulichkeit da, diese Behaglichkeit. Und dann suchen manchmal die Jugendlichen so schnell wie sie können, von zu Hause auszuziehen. Und als ich jetzt nach dem Krankenhausaufenthalt in der Reha war, dann musste ich auch zur Psychiaterin und dann hat sie da so ein paar Fragen gestellt. Naja, wenn Sie mal so nachdenken nach dem Herzinfarkt, ob ich da nicht mal so Sorgen hätte oder Angst, dann sagte ich ihr, naja, sterben müssen wir alle. Es ist nur wichtig, dass wir bereit sind. Und dann haben wir einiges gesprochen. Unter anderem fragte sie auch, wie viele Kinder sie zu Hause haben, wie viele Kinder wir haben und dass die Älteste auch noch da ist, 28, und will sie nicht ausziehen oder so, fragt sie so ähnlich. Naja, scheinbar fühlt sie sich wohl, dass sie nicht auszieht. Und dann haben wir da noch manches gesprochen und dann sagt sie, naja, dann kann ich nichts für sie tun. Nein, sage ich eigentlich nicht. Und dann war unser Gespräch sehr schnell vorbei. Aber wenn wir an unser Heim denken oder unser Haus, dann kommen doch manche Kindheitserinnerungen bei uns auf, sie werden wach. Das ist der Ort, wo wir gespielt haben, wo wir unsere Schulfreunde hatten oder unsere Spielkollegen, womit wir rumgelaufen sind. Und das war die Zeit, als die Kinder auch noch unschuldig vor Gott waren. Hier sind wir aufgewachsen, wir haben die Schule besucht. Das waren Ereignisse, die freudig wie auch traurig waren. Und hier waren wir mit Vater und Mutter und auch den Geschwistern zusammen. Und jetzt sind viele Jahre vergangen und wir haben selbst eine Familie gegründet. Wir haben das eigene Heim gegründet und bei manchen sind schon wieder die Kinder ausgezogen. Auch die haben schon wieder ihr eigenes Heim gegründet und wir sind Eltern und Großeltern geworden. So ist der Lauf der Zeit. Wie werden denn Häuser gebaut? Auch das wissen wir. Der Bagger besorgt die Erdarbeiten, das Fundament, die Sohle, alles wird gelegt und auch gründlich gegossen. Die Wände werden gemauert, der Dachstuhl gebaut, eingerüstet, das Dach gedeckt. Und dann kommen die Feinarbeiten, der Innenausbau, streichen, tapezieren, bis der freudige Zeitpunkt kommt, wo man dann einzieht und sich freut über das eigene Heim. Und mag es vielleicht noch so klein sein, aber man freut sich dann als Familie, das ist mein Eigentum, jetzt brauche ich nicht mehr zur Miete wohnen. Jetzt wollen wir unseren Blick zu dem Haus des Mannes Gottes Mose wenden. Gott wohnte unter dem Bundesvolk des Alten Testaments. Mose war der Leiter des Volkes Israels und wir lesen von ihm, dass er ein treuer Diener war, uns ein Vorbild in der Treue, wie auch wir treu sein sollen im Hause Gottes. Ich lese mal hier von Mose im 4. Buch Mose 12. Die Verse 7 und 8. Aber nicht also mein Knecht Mose, der in meinem ganzen Hause treu ist. Mündlich rede ich mit ihm und er sieht den Herrn in seiner Gestalt, nicht durch dunkle Worte oder Gleichnisse. Warum habt ihr euch denn nicht gefürchtet, wieder meinen Knecht Mose zu reden? Das ist also Gottes Reden zu seinen leiblichen Geschwistern, Aaron und Mirjam. Und er stellt hier in dieser Familie, so können wir es ja sagen, stellt diesen anderen beiden Geschwistern ihren Bruder vor, den Mose, als einen treuen Knecht, der im ganzen Haus treu ist. Und diese Verse oder diesen Vers habe ich mir auch unterstrichen. Das ist doch so von Bedeutung, treu zu sein im ganzen Haus und in allen Lebensbereichen, dass wir wirklich ein wohlgefälliger Knecht sind, ein Nachfolger des Herrn, der treu ist in allen Dingen. Mose hörte auf die Stimme Gottes und führte immer wieder den Willen Gottes aus. Öfters lesen wir, Mose tat, wie ihm der Herr geboten hatte. Und wenn wir empfinden, etwas vor Gott zu tun, dann, so will ich ergänzen, muss es ja auch immer wieder mit Gottes Wort übereinstimmen. Dann ist es auch der Wille Gottes. Wenn Handlungen auftreten, die nicht mit dem Worte Gottes übereinstimmen, dann kann einer noch so oft behaupten, das ist der Wille Gottes. Es ist nicht der Wille Gottes, wenn Bibelstellen sich dagegen aussprechen. Und wir lesen da im 2. Buch Mose, Kapitel 40, die Verse 16 und 17. Und Mose tat alles, wie ihm der Herr geboten hatte. Also ward die Wohnung aufgerichtet im zweiten Jahr am ersten Tage des ersten Monats. Also Mose tat alles, wie es der Herr geboten hatte. Wirklich ganz genau so, nicht anders. Und wenn ich jetzt schon mal einen Blick vorauswerfe auf das Haus Gottes, wir haben in der Vorlesung gehört, wie auch die Diener sein sollen, also die Mithelfer, welche Voraussetzungen Gott an die stellt, dass es in Ordnung ist in der Familie, gehorsame Kinder und all das, das sind doch genauso Erwartungen für uns im Haus Gottes im Neuen Testament, wo Gott auch darauf schaut, dass das so beachtet wird. Genau so und nicht anders. Nur dann gehören wir auch zu den Treuen, die auch sich bemühen, ganz nach Gottes Wort zu handeln. Und wir können auch Moses Verhalten mit einem Bauleiter vergleichen, der auch darauf achtet, dass der Bau genau nach dem Plan ausgeführt wird und nicht anders. Ein Predigerbruder sagt, er war früher auch als Ingenieur tätig. Und dann musste er wohl auch die Betonproben untersuchen, ob die stabil genug sind. Und dann hat er da auch das untersucht und das war nicht in Ordnung. Naja, dann hat der Architekt oder der verantwortliche Mann gesagt, naja, können wir das dann nicht irgendwie machen, dass du das durchgehen lässt? Ja, sagt er, wenn aber was ist, dann bin ich dran. Also ein Prüfer oder ein Bauleiter, der wird genau darauf achten, dass es so ausgeführt wird, wie die Vorschriften sind. Denn wir lesen ja dann und wann mal, dass irgendwo in anderen Ländern ganze Häuser einstürzen. Ja, warum? Weil gefuscht wurde nach Strich und Faden und es nicht nach den Vorgaben gebaut wurde. Und nun kommen wir zu dem Haus Gottes. Dieses Haus ist auf einem sicheren Grund gebaut. Nicht irgendwie, dass es nachher absackte oder grobe Risse bekam. Und wir lesen da im 1. Korinther 3, Vers 11. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und dieser Grund ist uns in der Heiligen Schrift beschrieben. Diese Anordnung, diese Befehle, die auch Christus gab oder die Apostel, wenn man sich danach hält, dann hat die Gemeinde, jetzt könnte man das auch auf eine Ortsgemeinde beziehen, einen sicheren, festen Grund, dann geht es auch biblisch vorwärts. Aber wenn man da oder dort, sage ich mal, vielleicht in Teilbereichen des Baus nicht den biblischen Grund hat, ja, dann ist kein Wunder, wenn es hier bröckelt und da was absackt und da große Probleme auftreten, eben weil man nicht nach dem Worte Gottes handelt. Christus ist der Fels des Hauses Gottes, der Bau, auf den alles gebaut ist. Und Petrus spricht noch weiter davon, dass er der Eckstein ist. So lesen wir im 1. Petrus 2, die Verse 6 und 7. Darum steht in der Schrift, siehe da, ich lege einen auserwählten, köstlichen Eckstein in Zion. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, ist er köstlich, den Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der zum Eckstein geworden ist. Und ich glaube, wir wissen, was der Eckstein bedeutet, dass sich auch in einem Bau die ein oder andere Seite des Baues nach diesem einen Stein ausrichten muss und nicht nach irgendeinen anderen, der vielleicht nicht gerade und ordentlich gesetzt worden ist. Und dann wird eine Schnur gespannt, dass alles ganz schön gerade ist. Aber es wird immer wieder nach dem Grundstein oder nach dem Eckstein alles ausgerichtet. Und so haben wir uns auch ganz alleine nach Gottes Wort, nach Christus auszurichten. Daran ändert sich nichts. Und welche Anmaßungen auch manch ein Mensch für sich in Anspruch nehmen mag und neben dem Worte Gottes Behauptungen aufstellt, dann ist es nicht mehr ein Ausrichten nach dem Eckstein. Und wenn auch auf geistlichem Gebiet so manches auf dem Kopf steht, Christus duldet nichts Gottwidriges in seinem Haus. Und da sollen wir auch darauf achten, dass wir als Kinder Gottes das Haus Gottes bleiben. Das seid ihr, sagt der Hebräerbriefschreiber, das Haus Gottes. So lasst uns das nochmal lesen in Hebräer 3, Vers 6. Christus aber als ein Sohn über sein Haus. Des Haus sind wir. Wir sind alle zusammengesetzt aus lebendigen Steinen, so sagt der Apostel Petrus wieder, der Bau ist zusammengefügt aus lebendigen Steinen. Was sagt uns das? Das sagt, dass dieser Stein eben nur wirklich aus wiedergeborenen Menschen besteht. Und dass der Stein nicht aus toten Steinen besteht, der Bau nicht aus toten Steinen besteht, das heißt, dass da auch Menschen vielleicht predigen oder ein Amt haben oder ein großes Wort haben in der Gemeinde, die überhaupt keine Erlösung besitzen. Das wäre dann ein toter Stein im Bau. Aber der tote Stein im Bau hat nichts dort zu suchen und er wird von Christus entfernt. Und auch hier müssen wir alles genauso tun, wie es der Herr Jesus vorgegeben hat. Alleine die Aussage, wir oder ihr als die lebendige Steine, da ist immer die Frage, hast du Leben aus Gott? Und hat ein Mensch das Leben aus Gott verloren, dann sollte er das auch einsehen und sich selbst von einem Amt, falls er etwas hat, zurückziehen und sagen, ich bin nicht mehr das, was ich habe. Und das sollte dann auch solch ein Mensch einsehen. Wenn Gott unter uns wohnt, dann ist auch die Herrlichkeit Gottes gegenwärtig. Dann bezeugt er sich, dann spricht er zu Seelen, dass sich auch Menschen bekehren und auch Kinder Gottes im geistlichen Leben wachsen und vorwärts kommen. Wenn Gott unter uns wohnt, dann ist auch die Heiligkeit Gottes und die Herrlichkeit Gottes gegenwärtig. So war es auch im Alten Bund, im 2. Chronik 5 lesen wir in Vers 14. Da heißt es von der Einweihung des Tempels, das vielleicht lese ich nochmal Vers 13 dazu, ist ja ein bisschen länger, und es war, als wäre es wie einer, der drometete und sänge, als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn. Müssen Sie einen guten Chorleiter gehabt haben, wenn es alles wie eine Stimme klang. Und da die Stimme sich erhob von den Drometen, Zimbeln und Saitenspielen, und von dem Loben des Herrn, dass er gütig ist und seine Barmherzigkeit ewig währet, da ward das Haus des Herrn erfüllt mit einer Wolke, dass die Priester nicht stehen konnten, zu dienen vor der Wolke, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Und wenn so das Volk Gottes zusammen ist, auch Gott lobt durch Gesang, wie wir auch vorhin, das ist Gott wohlgefällig, dann hat Gott auch sein Wohlgefallen als uns, als Gemeinde. Und dann ist auch immer wieder das von Bedeutung, dass wir es im persönlichen Leben ausleben, was wir singen. Auch dieses Lied, Gott Jehova sitzet nun im Tale, wo er rüstet zum Gericht, dann heißt es, Babels Wein trinkt länger nicht. Hat uns das noch etwas zu sagen in dieser Zeit? Was die Brüder damit meinten, dass sie meinten, dass wir nicht die falschen Lehren in uns aufnehmen sollen, die da und dort in den verschiedenen Jahrhunderten aufgetreten sind, sondern dass wir uns an die biblische Wahrheit halten, an dieses Abendlicht, das die Geschwister empfangen hatten. So möge Gott auch uns helfen. Und dass wir nicht nur singen, Gott ist gegenwärtig in dem einen Lied, sondern dass wir es auch persönlich empfinden. Gott ist mir nahe, Gott ist gegenwärtig, Gott ist auch in den Versammlungen gegenwärtig und segnet uns. Dieses Haus war ja der Tempel Gottes und dazu schreibt der Apostel Paulus an die Epheser, Kapitel 2, die Verse 19 und 20. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Bürger mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Und schauen wir in das Leben der Apostel und in ihren Briefen, dann lesen wir davon, wie heilig sie waren. Und Paulus konnte in einem Brief schreiben, ihr wisst selbst, wie heilig ich vor euch gelebt und gewandelt habe. Mit anderen Worten, ich war euch ein Vorbild gewesen. Und so sollen auch wir in diesem Tempel heilig leben, wo Christus eben der Eckstein ist. Und Christus, er ist es, der in uns wohnt. So lesen wir weiter im 2. Korinther Kapitel 6, die Verse 16 bis 18 im 2. Korinther 6. Und wir werden auch hier auf Punkte hingewiesen. Was hat der Tempel Gottes für Gleichheit mit den Götzen? Er stellt hier immer Fragen, rhetorische Fragen, so nennt man sie, wo die Antwort logischerweise schon hervorkommt. Also was hat der Tempel Gottes für Gleichnis mit den Götzen? Da können wir immer wieder sagen, nein. Und auch in den Fragen davor, was hat der Gläubige für einen Anteil mit dem Ungläubigen? Gar nichts. Und dann heißt es weiter in Vers 16, ihr aber seid der Tempel des lebendigen Gottes, wie denn Gott spricht. Ich will unter ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum gehet aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rühret kein Unreines an, so will ich euch annehmen. Das ist die Forderung Gottes und euer Vater sein, und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der allmächtige Herr. Also es ist hier immer wieder die Aufforderung, dass wir uns absondern sollen von allem Unreinen, von allem, was Gott nicht gefällt, und uns in Heiligkeit und Reinheit auch vor Gott immer wieder so verhalten. Darum geht aus der Mitte der Welt, Kinder, und sondert euch ab, so sagt eine andere Übertragung. Diese Absonderung, dass wir nicht mitlaufen, wie eine Schreiber sagt, in das wüste Wesen, was früher gewesen ist. Und wenn jetzt einer zurücktritt und sagt, so, ich gehe nicht mehr mit euch mit, in die Gaststätte oder dorthin, ich habe mich jetzt bekehrt, dann wundern sie sich. Aber das ist eben das, was Gottes Wort klar und deutlich von uns fordert. Nun ist ein Haus da, dann sind da auch gewisse Regeln, manchmal oder oftmals ungeschriebene Regeln, die doch alle Bürger des Hauses beachten sollen. Und so ist es auch im Hause Gottes. Manche Menschen mögen ja überhaupt keine Regeln. Wenn wir jetzt an die Ereignisse da in Hamburg denken, auch bei dem G20-Gipfel, dann hat sich da eine ganze Menge Leute versammelt, die mögen nicht so sehr die Regeln. Die mögen lieber das machen, was sie selbst meinen, was sie machen könnten. Aber wir haben in vielen Lebensbereichen Regeln, im Straßenverkehr, in der Schule und sonst wo. Wäre bei uns im Straßenverkehr nicht die ganze Regelung vorhanden, ja, das wäre doch ein sehr großes Chaos in den Großstädten. So wie man es auch manchmal in anderen Ländern erlebt und erfährt, da ist ein Hupen und ein Drängeln und der Verkehr könnte besser fließen, wenn es geregelter wäre. Aber so ist es eben auch im Hause Gottes. Denn der Apostel Paulus hatte ja auch den Timotheus ermahnt und auch hier auf das Haus Gottes hingewiesen. 1. Timotheus 3, Vers 15. Und kündlich groß ist das gottselige Geheimnis. Gott ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Hier spricht er also von dem Herrn Jesus, der in die Herrlichkeit aufgenommen worden ist. Und das, was ich lesen wollte, steht ein Vers zuvor, Vers 14. So ich aber verzöge, dass du wissest, wie du wandeln sollst in dem Hause Gottes, welches ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Also das legte der Apostel Paulus dem Timotheus ans Herz, wenn ich später komme, nicht in der beabsichtigten Zeit, dann, aber damit du Bescheid weißt, wie du in der Gemeinde des lebendigen Gottes zu wandeln hast oder auch die Dinge zu ordnen, zu dirigieren hast. Gottes Wort sagt ja auch, regiert jemand, der tue es sorgfältig. Und das wollte er ihm ja auch hier ans Herz legen, dass du weißt, wie du im Hause Gottes wandeln sollst. Und wie schön ist es, wenn es im Hause Gottes, auch jetzt in der Ortsgemeinde, lieblich und ordentlich zugeht, wo ein fremder Besucher dann auch merken kann, hier ist Respekt, hier ist Ehrfurcht vor Gott und auch vor dem Gottesdienst. Und da sollte auch dementsprechend das Betragen sein. Wenn wir dieses Wort hier lesen, dann sollte es uns immer wieder sehr viel zu sagen haben, dass wir auch daran erinnert werden, was wir zu tun oder auch zu lassen haben im Gottesdienst. Das Gottesdiensthaus, das Haus Gottes, ist nicht unser heimisches Haus, zu Hause. Da können wir uns auch noch ein bisschen anders verhalten oder betragen. Und wir beginnen ja immer wieder die Gottesdienste im Namen des Herrn und damit erwarten wir doch, dass der Herr gegenwärtig ist, dass er in unserer Mitte ist. Unsichtbar, aber er ist doch gegenwärtig. Er sieht alles, hat Augen wie Feuerflammen. Und darum sollten wir ja auch auf gewisse Punkte achten. Und ich möchte jetzt mal so ein bisschen praktische Punkte hier erwähnen. Wie ist es zum Beispiel mit der Pünktlichkeit? Sind wir immer pünktlich im Haus Gottes? Oder müsste der Prediger manchmal 5 Minuten später anfangen, wenn er mal warten wollte, bis der Letzte da ist? Das sollte natürlich nicht sein. Da las ich mal von einem Prediger, da kamen auch die Leute oftmals so spät. Und dann hat er gedacht, naja gut, ich nehme mal eine Zeit, wenn sie nicht schaffen, um 10 Uhr da zu sein, dann ändere ich einfach die Zeit und sage, wir beginnen immer um 10:30 morgen Gottesdienst am Sonntag. Dann hat er die Zeit umgestellt. Das ging ein paar Mal gut und dann war die gleiche alte Leier wieder da. Dann kamen sie wieder zu spät, haben es wieder nicht geschafft. Daraus sieht man doch, dass es einfach eine schlechte Angewohnheit, wenn man zu spät kommt und nicht pünktlich im Hause Gottes sein kann. Stehe zeitig auf, fahre zeitig los und wenn du weißt, du kommst immer zu spät und fährst sonst vielleicht 20 Minuten von zu Hause eher los vor Gottesdienstbeginn, ja, dann versuchst doch 30 Minuten eher loszufahren und dann kommst du vielleicht immer pünktlich an. Und dann brauchen andere nicht da auch warten. Manchmal ist auch der Spielchor da, der spielen will und man muss auf den Letzten oder die Letzten warten, weil sie nicht pünktlich erscheinen. Es ist auch eine gewisse Einstellung zur Sache und dann müssen sich auch manche Erwachsene noch selbst erziehen. Ist es so? Und das ist dann auch gut, wenn man doch dazu lernt und sich auch darin noch übt. Ein anderer Punkt, achte darauf, dass auch deine Kinder stille sitzen. Nicht alle Kinder sind gleich, das wissen wir wohl auch alle, aber mit ungefähr so 3 Jahren sollte das Kind doch einigermaßen 90 Minuten oder auch ein bisschen darüber hinaus im Gottesdienst Ruhe halten können. Das war so ungefähr bei uns der Rahmen bei den Kindern, dass sie dann auch im Gottesdienst sitzen konnten und meine Frau sagte einmal, dann waren wir woanders im Gottesdienst gewesen, dann kam so der Saalordner da an und meinte, ja, sie soll doch mit dem Kind mal rausgehen, das wird zu unruhig, aber sie war nicht unruhig, man konnte sitzen bleiben durch den ganzen Gottesdienst hindurch mit dem Kind und so ist es auch eine Erziehungssache, dass wir auch darauf achten. Nochmal will ich sagen, es sind nicht alle Kinder gleich. Und bei manch einem mag es länger dauern, bis sich das Kind auch ans stille Sitzen gewöhnt. Aber für die Erziehung brauchen wir als Eltern viel Weisheit, Liebe, aber auch Entschiedenheit und Entschlossenheit, aber auch wieder Vernunft und je nach Verhältnisse Rücksichtnahme. Und wenn ein Kind krank ist, natürlich können wir dann nicht so die gleichen Maßstäbe anlegen, als wenn es gesund ist. Dann müssen wir eben mehr Rücksicht nehmen auf die Kinder. Sicherlich, es dauert auch manchmal den Kindern zu lange. Unsere jüngste Enkelin wird ja bald 2. Und wenn sie nicht zu müde ist, dann schafft sie aber auch die eine Stunde in der Bibelstunde einigermaßen Stille zu halten oder ruhig zu sein. Am letzten Mittwoch war wohl das letzte Gebet zu lang, dann hat sie schon vorzeitig laut Amen gerufen. Aber das ist ja nicht schlimm, wenn auch mal Kinder sich melden zwischendurch und vielleicht auch hier das machen, was die Erwachsenen vielleicht manchmal tun sollten, Amen sagen, wenn auch wir übereinstimmen zum Gebet des anderen. Die heutigen Lehrer oder Pädagogen mögen ja diese Stille sein anders sehen. Da herrscht in manchen Klassen ein Lärmpegel, der eigentlich andere Schüler hindert, aufzupassen oder mitzufolgen, was der Lehrer sagt. Vielleicht hier noch etwas Praktisches. Die älteste Enkelin, die ist in der Schule und dann war mal Vertretung da. Und dann sagt, nachher war die Lehrerin wieder da, sagt sie, ist ja schön, dass sie wieder da sind. Aber bei dem Herrn sowieso war es viel ruhiger in der Klasse. Also sehen wir auch hier, dass manche, sag ich mal, alltäglichen Dinge, so das Stillesein in der Schule, auch ganz anders ist jetzt, als es früher war. Und das prägt ja auch die Kinder und lernen die Kinder ja, oder will ich es mal so sagen, da haben die Kinder früher schon in der Schule gelernt, dass man auch stille sein soll, was jetzt in den Grundschulklassen nicht mehr so unbedingt anerzogen wird. Wie dem auch sei, wir befinden uns, wenn wir im Haus Gottes sind, ja nicht in der Schule, auch nicht zu Hause, sondern im Hause Gottes. Und das Haus Gottes ist in diesem Sinne kein Kinderspielplatz und auch keine Rennstrecke für die Kinder, dass sie da schauen, wer der Schnellste ist. Es ist und bleibt das Haus Gottes. Und wisse, wie du darin zu wandeln hast und dass du auch deine Kinder dementsprechend erziehst. Und ich gebrauche gerne das Beispiel unserer früheren Klavierlehrerin. Die hat nachher, als sie älter wurde, gesagt, ich nehme keine anderen Kinder mehr zum Unterricht, nur noch aus der Gemeinde welche, die sind besser erzogen. Da kam sie besser mit klar, sie noch zu unterrichten. Das andere war ja schon alles zu viel oder zu unruhig. Und so sehen wir auch, dass gut erzogene Kinder von anderen geschätzt werden. Auch wenn wir sie vielleicht zum Musikunterricht irgendwo weitergeben, es wirkt sich doch positiv aus. Und da kommt ja auch der Musiklehrer, sage ich mal, besser voran, wenn die Kinder lernen zuzuhören und auch gehorsam zu sein. Und dann wäre ja noch dieser Punkt, überhaupt generell den Gehorsam der Kinder. Wenn man den Eltern nicht gehorsam ist, wie will man dann später Gott gehorsam sein? Das dürfte doch dann auch sehr schwer fallen. Luther hat mal gesagt, der Glaube ist die höchste Form des Gehorsams. Und wenn wir so mal drüber nachdenken, das ist doch so. Da haben wir unser ganzes Leben nach dem Worte Gottes auszurichten, wenn wir an Gott gläubig geworden sind. Und ist ein Mensch gläubig, dient er Gott? Ja, das bringt doch für viele andere Menschen auch einen Vorteil. Das ist Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und andere Punkte mehr. Also der Gehorsam ist so wichtig, auch in der Erwartung, dass mein Kind später mal Gott dient. Gott nachfolgt, dem Worte Gottes gehorsam ist. Und eine gute Erziehung erleichtert doch das Zusammenleben in der Familie im großen Maße, aber auch das Zusammensein in der Gemeinde. Manchmal schaue ich so, wie die Kinder erzogen werden, dann denkt man, wie soll das werden, wenn das Kind in die Jugend hineinkommt? Dann hat man schon so manchmal ja, so ein Fragezeichen oder 2 oder 3. Und deshalb, liebe jungen Eltern oder auch Großeltern, inwieweit ihr auch mit euren Enkelkindern vielleicht noch zusammen seid, es ist so von Bedeutung, auch hier nach dem Worte Gottes zu handeln. Gottes Wort spricht im Alten Testament schon so viel von Gehorsam und dass die Kinder oder überhaupt die Kinder die Eltern ehren sollen. Neutestamentlich finden wir das auch niedergeschrieben. Es ist also von sehr, sehr großer Bedeutung, dass eben da der Respekt zu den Eltern vorhanden ist, auch der Gehorsam. Hier will ich mal meine Beobachtung schildern. Es war während der Ostergottesdienste, und dann saßen ja oben auch viele Leute auf der Empore bei uns, und dann auf einmal sehe ich da einen circa 10-jährigen Jungen, der war dann unten im Keller gewesen, also ist runtergegangen, hat sich ein paar Flaschen Trinken geholt, während des Gottesdienstes, ich glaube während der Predigt. Und dann kam er hoch und hat sie dann da verteilt. Und dann dachte ich, was ist das für eine Erziehung? Dass man das so einfach so lässt. Wir sind doch im Gottesdienst. Und fragt man sich, muss das denn wirklich sein, dass man dann während des Gottesdienstes so rumläuft? Ich sage nein. Der Tadel gebührt ja in diesem Fall den Eltern. Für einen 10-jährigen Jungen haben die Eltern danach zu schauen, wie er sich verhält im Gottesdienst, dass er auch stille sitzt, genau wie alle anderen, und hört auf das, was Gottes Wort ihm zu sagen hat. Was meint ihr denn? Kann denn ein Mensch innerhalb von 2 Stunden verdursten? Nein, das dachte ich ja auch, dass das nicht so war. Ja, früher auch noch nie gewesen, dass da jemand irgendwie Not gelitten hat, dass es dann schon irgendwie so sehr nötig war, dass er trinkt. Und wenn es warm ist oder heiß ist, na, dann trinkt man vorher. Paulus schreibt ja auch bezüglich der gewissen Unordnung in der Gemeinde: Mit dem Abendmahl habt ihr nicht Häuser, da ihr essen und trinken könnt. Und das reicht aus, Geschwister im Herrn. Es kommen manchmal so neue Sitten auf, neue Gebräuche, so will ich mal sagen, die gar nicht nötig sind. Und die vielleicht für mehr Unordnung schaffen, als die ganze Sache von Nutzen ist. Und während des Gottesdienstes sitzen manchmal auch da, ich habe das auch schon bei Jungverheirateten gesehen, dann tuscheln sie und unterhalten sich, oder auch Jugendliche, auch das war mal Ostern, Abendsansprache, schaue ich auf der Empore, sitzen da so ein paar Jugendliche, ja, die sitzen und haben zu erzählen und ein bisschen zu schmunzeln und dergleichen mehr. Auch das, Geschwister, ich glaube, wenn ich dahinter sitzen würde, wenn es auch nicht meine Verwandten wären, ich würde ihnen doch mal auf die Schulter klopfen und sagen, seid mal stille. Und dazu sollten wir auch mal den Mut aufbringen. Und wenn da jemand sich nicht ordentlich gebührend verhält im Gottesdienst, dass man dann auch mal mahnt und solche Dinge abgestellt werden. Und ihr lieben Eltern oder auch Großeltern, wenn in der Gemeinde diesbezüglich oder an anderen Punkten eine Ermahnung ausgesprochen wird, dann nehmt sie bitte an. Das ist biblisch. Seid nicht unzufrieden darüber, sondern geht vielmehr in euch und sagt, der Bruder, die Schwester hat recht, es könnte doch besser sein. Und dann können wir das auch immer wieder auf die Allgemeinheit beziehen, wenn vielleicht, sage ich mal, in einer Gemeinde, die 200 Besucher hat und 1 oder 2 Kinder immer regelmäßig rauslaufen während des Gottesdienstes. Was wäre denn, wenn alle Kinder das machen würden? So mal übertrieben gesagt, eine Völkerwanderung. Dann würden es immer hin und her gehen und die würden alle laufen, gerade so, wie sie wollen und möchten. Und das kann man sehr wohl den Kindern beibringen, auch kleine Kinder. Sie haben ja dann Begründungen und sagen, ich muss mal raus. Naja, aber wenn man dann mal ein bisschen aufpasst, was wirklich dahinter steckt, dann ist es mehr eine andere Ursache, dass man eigentlich nur mal rausgehen möchte aus dem Gottesdienst. Das ist dann auch von den Eltern zu beobachten, und wo es nicht unbedingt sein muss, sollte man auch nicht die Gottesdienste durch Hin- und Herlaufen stören. Das sollte abgestellt werden, entweder durch den Prediger oder auch durch die Eltern. Und wenn wir auch hier gelesen haben, 1. Timotheus 3, Vers 12, welche aber wohl dienen, die werden sich selbst eine gute Stufe und eine große Freudigkeit im Glauben an Christum Jesum. Das ist hier also an die Diener gerichtet, und auch hier vorher ist ja von den Bischöfen die Rede in 1. Timotheus 3. Ich lese mal ab Vers 2, Es soll aber ein Bischof unsträflich sein, eines Weibes Mann, nüchtern, mäßig, sittig, gastfrei, lehrhaft, nicht ein Weinsäufer, nicht raufen, nicht unehrliche Hantierung treiben, sondern gelinde, nicht zänkisch, nicht geizig. Und jetzt der Punkt, den ich besonders hier hervorheben möchte, der seinem eigenen Hause wohl vorstehe, der gehorsame Kinder habe mit aller Ehrbarkeit. Ja, was heißt das denn mit aller Ehrbarkeit? Nun, dass die Kinder das respektieren, was der Vater oder was die Mutter sagen. Und dann weiter, so aber jemand seinem eigenen Hause nicht weiß vorzustehen, wie wird er die Gemeinde Gottes versorgen? Weiter, es soll kein Neuling sein und so weiter. Aber hier dieser Punkt, geliebtem Herrn, wer auch immer in der Verantwortung steht, der als Ältester dient oder auch als Mithelfer, das gilt dann all denen. Als erstes das dem eigenen Hause gut vorstehen, selbst gehorsame Kinder zu haben, dass sie folgsam sind. Und wo das nicht der Fall ist, wie will er dann für die Gemeinde Gottes sorgen? Dann könnte man sagen, tendiert das alles mehr und mehr in Unordnung hinein, dass zum guten Schluss jeder macht, was er will. Weil vielleicht der Älteste oder der Verantwortliche da in der Gemeinde keine gehorsamen Kinder haben, und dann können die anderen Geschwister ja auch sagen, ja, was will der uns denn ermahnen? Der soll doch erstmal bei seinen Kindern schauen, dass die ordentlich leben und handeln. Also das ist hier das Haus Gottes. Das sind die Regeln des Hauses Gottes. Da sage ich ja nichts jetzt von mir heraus, sondern Paulus hat es auch sehr dem Timotheus ans Herz gelegt. Und auch die Sache, er soll kein Neuling sein, dass er sich nicht aufblase, eben das, was wir auch heute Morgen hörten, was nötig ist, dass man demütig bleibt vor dem Herrn. Und weiter möchte ich auch auf den Punkt darauf noch zu sprechen kommen, der Respekt jüngerer Generationen, älteren Generationen gegenüber. Wie ist der heutzutage? Oder auch besonders in den Gemeinden, 1. Timotheus 5, da haben wir auch eine Sache, wie es im Hause Gottes sein soll, wo Christus der Eckstein ist. Einen alten Schild nicht, sondern ermahne ihn als einen Vater, die Jungen als Brüder, die alten Frauen als Mütter, die Jungen als Schwestern mit aller Keuschheit. Also mit anderen Worten, Timotheus, du bist noch jung, aber respektiere das Alter und sieh, oder pass auf, sei vorsichtig, wie du dem älteren Menschen gegenüber begegnest. Nicht so, als wärst du deinesgleichen, sondern wie Gottes Wort auch sagt, wenn es heißt, ehre Vater und Mutter, dann schließt das ja auch ein, ehre das Alter oder die alten Geschwister, ob Schwestern oder auch Brüder, das gehört mit dazu. Und das ist in Gottes Augen wertvoll, dass wir ältere Geschwister achten und ehren. Und als Paulus seine Verteidigungsrede hörte, Apostelgeschichte 22, Vers 1, da waren ja viele Zuhörer und wahrscheinlich auch viele, die er gar nicht kannte, aber er konnte ja sehen, das sind Alte und Jüngere da, dann beginnt er seine Rede so, ihr Männer, liebe Brüder und Väter. Also er bringt damit seinen Respekt den alten Zuhörern, wenn es vielleicht auch seine Feinde waren, damit zum Ausdruck und spricht sie in dieser Weise an, eben den Respekt bringt er zum Ausdruck den alten Menschen oder der älteren Generation gegenüber. Und das ist ganz nach dem Wort Heiliger Schrift. Das gehört auch mit zum Wandel im Hause Gottes. Und darauf wollen wir achten. Wir wollen darauf achten, dass uns das nicht verloren geht, wenn es bei Unerlösten mehr und mehr verloren geht. Aber wir haben Gottes Wort. Das ist unsere Richtschnur und Christus der Eckstein. Jetzt komme ich wieder zurück auch auf christliche Häuser im privaten Bereich. Christliche Häuser sollen ein gutes Beispiel sein. Da sollen auch ordentliche Beziehungen und Verhältnisse sein untereinander, auch was die Ehe betrifft, alles rein, heilig, unanstößig. Der Vater nimmt seinen biblischen Platz ein, die Mutter den ihrigen, und die Kinder sollen da auch ordentlich gehorsam und fleißig sein. Und wenn auch die Eltern ihr Bestes diesbezüglich versuchen, dann wird es ein ordentliches, ansprechendes, angenehmes Heim sein. Und so kann auch ein christliches Haus ein helles Licht in der Dunkelheit dieser Zeit sein. Und vielleicht haben wir mit dem einen oder anderen Nachbarn nicht so viel zu tun, aber Sie hören, welche Lautstärke in unserem Haus stattfindet, wenn wir uns vielleicht draußen unterhalten. Sie sehen, wer ein- und ausgeht. Sie sehen vielleicht, wenn der Sohn eine Freundin hat, ob die da über Nacht bleibt oder nicht. Sie sehen, wie da alles so vor sich geht und beobachten das. Und so wollen auch wir hier ein helles Licht sein, dass alles ordentlich zugeht, christlich eben, nicht weltlich, wie die Welt sich verhält. Das Volk Gottes hat seinen Platz und behält ihn auch. Und wir wollen uns von Gott, dem Vater, dirigieren und auch lenken lassen. Und ich dachte auch, das dritte Lied, das wir gesungen haben, von der Gemeinde, du Mutter aller Freien, das ist auch noch ein Gedanke, den ich kurz anführe. Wir wollen die Mutter, also die Gemeinde, respektieren. Und ich denke, jede Mutter freut sich, wenn die Kinder, auch wenn sie schon erwachsen sind, die Mutter respektieren und achten. Aber wenn wir jetzt dieses Bild der Gemeinde nehmen, wie ist denn da der Respekt gegenüber? Ist er da wirklich so wie auch der natürlichen Mutter gegenüber? Oder müssen wir feststellen, der Respekt geht mehr und mehr oder die Anerkennung mehr und mehr verloren? Dass man dann, wenn man eine Ermahnung hört, ach, was hat der mir zu sagen? Aber vielleicht meint derjenige das nur zum Besten, dass du wissen solltest, wie man im Hause Gottes lebt und wandelt. Im 1. Korinther 16 heißt es in Vers 15 und 16, ich ermahne euch aber, liebe Brüder, ihr kennet das Haus des Stephanas, dass sie sind die Erstlinge in Achaia und haben sich selbst verordnet zum Dienst den Heiligen, dass auch ihr solchen Untertan seid und allen, die mitwirken und arbeiten. Da heißt es nach der evangelistischen Übertragung, ordnet euch solchen Menschen unter, begegnet allen, die in der Gemeinde mitarbeiten und sich abmühen mit Achtung. Ist das bei allen bei euch so der Fall, dass sie auch denjenigen mit Achtung begegnet, die mitarbeiten in der Gemeinde, die sich abmühen, wie hier dieses Wort sagt, achtet ihr sie, respektiert ihr auch ihre Mühe und ihre Arbeit und ihre Tätigkeit? Gottes Wort verlangt es so. Das ist die Regel im Hause Gottes, dass du wissest, wie du wandeln sollst im Hause Gottes. Und das soll doch auch uns am Herzen liegen. Wir wollen die richtige Stellung einnehmen zu den Brüdern, zu den Verantwortlichen, die ihre Aufgaben und Dienste verrichten. Und das geistliche Haus, es bereitet uns den Weg für die himmlische Wohnung. Sind wir hier treu, dienen wir Gott von ganzem Herzen, dann wird uns das ewige Heim, die ewige Heimat zuteil werden. Und das wollen wir doch alle erreichen, dieses Ziel. Und deshalb ist aber auch hier daran zu erinnern, und ich bitte alle Geschwister, denkt darüber nach, dass wir eben auch daran denken, wie wir im Hause Gottes, in der Gemeinde zu leben und zu wandeln haben. Wie wichtig ist uns die Mutter, die Mutter aller Freien, so heißt es ja auch hier, dass wir das alles respektieren, was wir auch hier haben und auch dankbar sind, dass wir es haben. Denn da muss man ja immer wieder feststellen, Geschwister, die so ganz an einsamen Orten wohnen, wie freuen sie sich, wie sprudeln sie fast über vor Freude, wenn sie dann mal mit Geschwistern in größeren Versammlungen zusammen sind und freuen sich, dass sie Gemeinschaft haben dürfen mit Kindern Gottes und zusammen singen, zusammen beten dürfen. Es naht ja das große und endgültige Wiedersehen im ewigen Heim mit allen Treuen. Und dafür wollen wir uns auch vorbereiten und wollen Gott immer wieder um Gnade bitten, dass er uns hilft, dass wir wie Mose treu im ganzen Hause sind. Amen.